Der Punkt ist ganz einfach, dass wir mit unserer biologischen Uhr zu spät dran sind für die soziale Uhr und daher müssen wir einen Wecker stellen, können aber nicht rechtzeitig genug abends einschlafen, um unser Schlafbedürfnis decken zu können. Und deshalb sieht es so aus, als ob wir am Freitag nach New York und am Montag wieder zurückfliegen in unserem Verhalten, weil wir nämlich am Wochenende in unsere eigentliche biologische Zeitzone fliegen, in Anführungsstrichen, wir bleiben ja am selben Ort. Und dort leben und dann am Montag wieder in der sozialen Zeitzone aufzutauchen und uns die Augen zu reiben.
Wenn ich ständig gezwungen werde, anders zu leben, als meine innere Uhr es vorgibt, das nennt man Social Jetlag. Und Social Jetlag hat enorme Konsequenzen für uns, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Daher wollen wir uns in dieser Podcast-Folge intensiver mit diesem Phänomen beschäftigen und der Frage nachgehen, wie Social Jetlag entsteht, wie wir ihn vermeiden können und wie wir einen erholsamen Schlaf fördern können. Zu Gast ist heute Professor Dr. Till Rönneberg, der maßgeblich diesen Begriff Social Jetlag prägte. Er ist emeritierter Professor für Chronobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er ist einer der renommiertesten Schlafforscher weltweit mit über 200 wissenschaftlichen Publikationen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie unsere innere Uhr tickt und welche Fehler wir dabei machen, was Social Jetlag ist, welche langfristigen und kurzfristigen Folgen Social Jetlag haben kann, wie du Social Jetlag im Alltag vermeiden kannst, warum wir für einen besseren Schlaf im übertragenen Sinn campen gehen müssen und was wir auf der Arbeit und besonders in der Schule dringend verändern müssen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und wenn du mehr über einen erholsamen Schlaf wissen möchtest, dann bist du hier bei dieser Podcast-Folge genau richtig.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Rönneberg, schön, Sie endlich persönlich mal zu sehen. Wir waren ja schon lange im Kontakt, aber einen Termin zu finden, das war dann doch ein bisschen aufwendiger, denn Sie sind, obwohl Sie im wohlverdienten Ruhestand sind, noch sehr, sehr umtriebig und viel unterwegs. Das Thema Schlaf und die innere Uhr, das lässt Sie einfach nicht los, oder?
Sie müssen es so betrachten, ein Forscher ist ja nicht ein Büromensch, der also irgendwie 40 Jahre in die Arbeit geht und dann den Griffel hinlegt, sondern Forscher ist ja so etwas wie Schriftsteller oder Maler oder Musiker. Und wenn Sie sich die Rolling Stones angucken, dann wissen Sie, dass die nicht in Ruhestand gehen. Und dass deutsche Wissenschaftler in Ruhestand gehen, liegt nur an den Beamtenregelungen, die in Deutschland herrschen. In Amerika geht kein Wissenschaftler mit 65 oder 66 in den Ruhestand, wie es immer so schön heißt, weil das gar nicht vereinbar ist mit einem Wissenschaftlerleben. Und das mache ich auch so. Ich mache einfach weiter, weil das, was ich mache, hat mich immer interessiert und interessiert mich immer noch.
Was macht denn so ein Forscher? Sie sind ja Chronobiologe und viele Menschen haben vielleicht den Begriff noch gar nicht vorher gehört. Wie können wir uns das vorstellen, Ihre Arbeit?
Also Chronobiologen heißt ja übersetzt Zeitbiologen. Das muss man aber einschränken. Die beschäftigen sich eigentlich überhaupt nicht mit Zeit, sondern nur mit Zeiträumen. Und davon gibt es auf unserer Erde vier, nämlich die Gezeiten, der Tag, der Mondmonat und das Jahr. Das sind zeitliche Räume, Zeiträume, die sicherlich wie alles in der Zeit ablaufen, aber die nicht eine lineare Zeit repräsentieren, sondern eben zyklische Zeit. Und in diesen zyklischen Zeiten kann man Dinge voraussagen. Also wenn ich mit Ihnen wette, welche Lottozahlen morgen Abend oder wann auch immer die gezogen werden, dann sollten Sie diese Wette eingehen, weil ich kann die Zukunft nicht voraussagen. Wenn ich aber mit Ihnen wette, zu welchem Zeitpunkt in irgendeinem norwegischen Fjord die tiefste Ebbe ist, sollten Sie diese Wette nicht eingehen, weil ich das nachlesen kann, weil man das voraussagen kann. Und innerhalb dieser Zeiträume hat eben die Biologie aufgrund der Voraussagbarkeit innere Uhren entwickelt, die die jeweiligen Zeiträume innerlich bauen. Das heißt, sie verinnerlichen den Tag zum Beispiel. Für den Menschen ist das Wichtigste das Jahr und noch wichtiger der Tag. Der Mondmonat ist nicht so wichtig wie für andere Tiere, die sehr stark, zum Beispiel bei den Gezeiten braucht man ja auch einen Mondrhythmus. Auf jeden Fall zurück zu den inneren Uhren, mit denen sich die Chronobiologie beschäftigt. Für den Menschen ist der Tag wichtig und das Jahr wichtig, der Mond weniger wichtig und die Gezeiten gar nicht wichtig. Für dessen Biologie. Aber der hat eine hervorragende Tagesuhr, die er innerlich implementiert hat, also gebaut hat, und mit der er völlig unabhängig von der äußeren Uhr voraussagen kann, wann ein Tag beginnt, wann die Sonne untergeht, wann es Mittag ist und so weiter und so fort. Und damit alle anderen Dinge, die damit zusammenhängen, auch voraussagen kann. Und wenn wir mal biologisch denken, hängt alles von diesem Licht-Dunkel-Wechsel, den wir durch die Erdumdrehung schaffen, ab. Licht vor allen Dingen und dann aber die Temperatur und die Feinde und die Nahrung und wann ich mich am besten bewegen kann als tagaktives oder nachtaktives Wesen und so weiter und so fort. Das hängt alles von dieser Umdrehung ab. Insofern ist es sehr wichtig, diese innere Uhr zu haben und diese innere Uhr nicht mit Füßen zu treten, wie wir es heutzutage immer tun. Also die Aufgabe eines Chronobiologen ist, und das ist das Schöne dieses Berufes oder dieser Forschungsrichtung, ist eigentlich alles. Sie können die molekularbiologischen Vorgänge erforschen, die diese innere Uhr zum Ticken bringen, denn die muss ja irgendwie gebaut werden. Sie können aber auch die Schichtarbeiter beraten oder Firmen, deren Mitarbeiter Schichtarbeiten müssen, beraten, wie man das am gesündesten oder am wenigsten schädlich gestalten kann. Also es ist alles innerhalb eines chronobiologischen Berufes möglich.
Das hört sich gut an. Sie haben jetzt schon die innere Uhr angesprochen und darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Mögen Sie das nochmal kurz erklären? Was ist so die Aufgabe dieser inneren Uhr in unserem Körper? Also es ist kein Mythos, sondern die gibt es. Es wird ja auch zirkadianer Rhythmus genannt. Welche Aufgabe hat diese innere Uhr für uns als Mensch?
Also zirkadian wird sie deshalb genannt, weil wenn man sie ohne den Einfluss von Licht dunkel untersucht, dann ist sie nicht genau 24 Stunden. Muss sie ja auch nicht sein, weil sie jeden Tag mit Licht vor allen Dingen an die Umwelt synchronisiert wird, sodass sie nicht ohne diese Einflüsse genau gehen muss. Das wäre sogar sehr falsch. Von der reinen Physik her ist es besser, man baut etwas, was ein bisschen abweicht von dem Zielwert, damit man gut korrigieren kann. Daher zirkadian, ungefähr einen Tag, die Uhr. Diese innere Uhr hat letztendlich die gleichen Aufgaben wie eine andere Uhr, eine Kirchturmuhr oder eine Handyuhr oder eine Armbanduhr, nämlich, dass sie ihnen hilft, die nächste Phase des Zykluses, in dem sie sich befinden, das ist in unserem Fall der Tag, vorauszusagen. Alles zu organisieren im Körper, so dass man optimal innerhalb dieses Tag-Nacht-Zykluses die Physiologie gestalten kann.
Das heißt, wie so ein Dirigent, hatte ich mal so gelesen, ne? Es werden alle Zellen, alle Prozesse im Körper quasi durch diese innere Uhr bestimmt beeinflusst.
Ja, das ist ein typisches Missverständnis von Leuten, die in einer hierarchischen Gesellschaft aufwachsen. Die denken immer, da gibt's einen Boss, der anderen Leuten sagt, was sie tun sollen. Das ist in der Natur überhaupt nicht der Fall. Nur kommt der Mensch immer und benutzt seine eigenen Vorstellungen von hierarchischen Prozessen und stülpt sie der Natur über. Also Sie haben zum Beispiel sehr oft den Satz, dass ein bestimmtes Hormon ein Zielorgan antreibt oder nicht. Das ist vollkommen falsch, denn das Organ stellt nur ein Hormon zur Verfügung und das ist im Blutkreislauf vorhanden. Und dann kann sich das Organ selber entscheiden, ob es darauf reagiert oder nicht. Da gibt es also überhaupt keine hierarchische Befehlskette. So ist es auch bei den inneren Uhren. Jede Zelle Ihres Körpers hat ihre eigene innere Uhr. Und der berühmte sogenannte Dirigent oder die Master Clock im Gehirn ist nichts anderes als eine Uhr, die hinter dem Sehnerv sitzt und den inneren Leberzellen, Nierenzellen, Herzzellen, Muskelzellen eine zyklische Umwelt zur Verfügung stellt, weil sie nämlich durch die Augen nach draußen schaut und damit weiß, wann Tag und wann Nacht ist. Und jetzt kann sie an den Körper diese Information weitergeben, aber dennoch ist es immer so, dass die innere Uhr von jeder Zelle selber entscheiden kann, wie sie sich jetzt daran einklingt in diesen Rhythmus. Das ist keine hierarchische Situation.
Okay, aber das Besondere ist, dass diese innere Uhr nicht identisch ist bei allen Menschen, sondern dass die unterschiedlich ist, oder?
Das ist nichts Besonderes, überhaupt nichts Besonderes, weil Sie können sich keine biologische Eigenschaft vorstellen, bei denen alle gleich sind, außer vielleicht die Anzahl der Finger. Aber alle anderen biologischen Eigenschaften wie Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Körpergröße, Gewicht, Intelligenz, wie auch immer Sie sie messen wollen, hat eine Verteilung in der Natur, die dadurch zustande kommt, dass alle Eigenschaften an Gene gebunden sind. Das heißt also, um diese Eigenschaft zu bauen Und zur Funktion zu bringen, braucht man Proteine, die von Genen abgelesen werden. Und die werden ständig gewürfelt. Und insofern haben wir eine schöne sogenannte Varianz in allen biologischen Eigenschaften oder in fast allen biologischen Eigenschaften. Und nur in solchen Eigenschaften, die mit einem Ja oder Nein unser Überleben sichern oder nicht, da finden Sie dann eine Gleichschaltung bei allen Menschen, wie zum Beispiel die 10 Finger. Ja, obwohl auch da könnte man sagen, ist es nicht schlimm, wenn jemand mal mit 9 Fingern auf die Welt kommt, vor allen Dingen, wenn es nicht der Daumen ist, der fehlt, also der den Gegengriff macht, sondern ein anderer Finger. Und viele Schreiner können Ihnen davon erzählen, dass man durchaus weiterleben kann und nicht von dieser Erde verschwindet, wenn man nur 9 Finger hat. Aber es ist grundsätzlich so, je mehr Gene an einem Phänomen beteiligt sind, desto glockenförmiger ist die Verteilung von dieser Eigenschaft. Also die Körpergröße, die Glockenkurve geht von sehr wenigen, sehr kleinen Menschen aus, bis hin zu auf der anderen Seite der Extreme sehr wenige, sehr große Menschen. Und dazwischen haben sie dann die Masse, die das alles ist. Das ist also so eine Glockenkurve von den Kleinen bis zu den Großen. Und dazwischen gibt es ganz viele.
Genau, und das haben wir ja auch bei den Chronotypen so, bei Lerche, Eule, Taube, dass wir da ja auch so eine Art Glockenkurve haben, die ein bisschen früher dran sind als die anderen. Aber Sie haben jetzt eben gesagt, und das fand ich spannend, Sie haben gesagt, wir treten diese innere Uhr mit Füßen. Was machen wir denn in unserem Alltag so falsch?
Naja, also falsch machen ist immer so eine Vorwurfshaltung. Wir wissen zu wenig oder die meisten Menschen wissen zu wenig drüber. Wir leben in einem modernen Leben, das wir uns ermöglicht haben durch eine technische Entwicklung und eine Industrialisierung. Und das lehnen wir grundsätzlich gar nicht ab. Und das Leben besteht hauptsächlich darin, dass wir sehr geschützt in Räumen leben können, tagsüber und nachts. Und insofern auch meistens in Räumen arbeiten, was ja relativ neu in der Geschichte der Menschheit ist, dass wir hauptsächlich drinnen arbeiten. Und die andere Entwicklung in der Industrialisierung ist die Erfindung des elektrischen Lichts, so dass wir das starke Signal, das die innere Uhr eigentlich braucht, nämlich eine pechschwarze Nacht und einen sehr, sehr hellen Tag, nicht mehr dieser inneren Uhr zur Verfügung stellen, sondern an beiden Enden den Rhythmus abflachen, indem wir kaum noch nach draußen gehen. Das heißt, um den Faktor 1000 weniger Licht kriegen als draußen oder größer, und nachts um unendlich viel mehr Licht kriegen als richtige Dunkelheit. Auch wenn es nur eine Kerze ist oder eine schwache Lampe, ist es doch unendlich viel mehr als richtige Dunkelheit.
Sie hatten mal das so gesagt, dass wir dunkle Tage erleben und helle Nächte. Aber was ist jetzt das Problem? Was ist die Konsequenz, dass jetzt quasi durch Elektrizität sozusagen unsere innere Uhr gestört wird?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die innere Uhr den Licht-Dunkelwechsel braucht, um sich gut an den 24-Stunden-Rhythmus synchronisieren zu können. Und das ist ja die wichtigste Eigenschaft dieser inneren Uhr, wie alle anderen Uhren auch, dass sie synchron mit dem läuft, was sie messen soll, in dem Fall den Tagesablauf. Unsere anderen Uhren messen die Ortszeit, und die ist für uns wichtig, wenn wir einen Zug erreichen wollen, wenn wir zur Arbeit gehen oder irgendwas machen. Das sind ja alles Planungen, für die wir die Uhr benutzen. Das heißt, eine innere Uhr muss gut synchronisiert werden, und das wird sie nur mit Licht und Dunkelheit. Jetzt ist es so, Sie haben erwähnt, und ich bin sehr froh, dass Sie, dass der Begriff Tauben, den ich vor vielen Jahren mal erfunden habe, mittlerweile auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Weil früher haben alle Journalisten gedacht, es gibt 2 Chronotypen, nämlich die Lerchen und die Eulen. Und das ist so, als ob man sagen würde, es gibt 2 Körpergrößen, nämlich die Zwerge und die Riesen. Das ist vollkommen falsch. Und da die breite Masse, also die Mehrheit der Bevölkerung, keinen Namen hatte, habe ich gesagt, da muss man mal einen Namen geben. Und man hätte sie Spatzen nennen können, aber ich fand dann Tauben auch etwas besser. Also habe ich gesagt, nennen wir sie mal Tauben. Jetzt ist es so, dass wenigstens die Öffentlichkeit glaubt, es gibt 3 Typen und nicht nur 2, was einen Schritt besser ist. Aber es ist ein Kontinuum. Es wieder bei der Körpergröße. Die wird nur unterteilt, wenn wir Kleider kaufen und irgendwelche Nummern an die Körpergröße ranmachen, sodass wir wissen, welche Kleidergröße wir brauchen oder Hemdengröße. Aber sonst ist es ein Kontinuum, wie bei den Füßen oder der Körpergröße auch. Es ist so, dass, deshalb bin ich auch auf die Chronotypen zugekommen, dass die breite Verteilung von Chronotypen nämlich die Tatsache, dass die früheste Lerche und die späteste Eule 12 Stunden auseinanderliegen in unserer Gesellschaft, hängt damit zusammen, dass je nachdem, was für ein genetischer Chronotyp sie sind, und ich komme gleich nochmal darauf, woher wir wissen, dass das genetisch ist, was für ein genetischer Chronotyp sie sind, müssen sie sich in den Tag einordnen, früher oder später. Und brauchen zu bestimmten Zeiten mehr Licht und zu bestimmten Zeiten weniger Licht beziehungsweise Dunkelheit, um das zu können. Und da wir das Signal Tag-Nacht jetzt so schwach gemacht haben, indem wir nachts Licht machen und tagsüber nicht rausgehen, muss die arme innere Uhr jetzt hin und her rutschen, um noch weiterhin synchronisiert bleiben zu können. Das heißt, die meisten Menschen müssen ihre innere Uhr nach späteren Zeiten drehen, im Vergleich zum Mittag oder der echten Mitternacht, um überhaupt noch synchronisiert bleiben zu können. Und ein ganz geringer Anteil der Bevölkerung, nämlich die extremen Lerchen, müssen noch früher werden, wenn sie schwächere Signale bekommen. Und das zieht jetzt diese Glockenkurve auseinander, sodass die Eulen und die Lerchen 12 Stunden auseinanderliegen. Und das ist per se nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Nur ist es so, dass unsere Gesellschaft das eben nicht verstanden hat, dass die Folge von der industrialisierten Lichtgebung und dem Drinnensein ist, und uns alle, vor allen Dingen auch die jungen Schüler, die 15- bis 20-jährigen Schüler, erwartet, dass die zu bestimmten Zeiten, nämlich um 8 Uhr morgens oder gar noch früher, fit in der Schule sitzen. Und da sie alle zu ignorant sind, um etwas über Schlaf sagen zu können, sagen die meisten Lehrer, sie müssen einfach nur früher ins Bett gehen und dann können sie morgens auch frisch sein. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Die innere Uhr ist genetisch, das können wir daran sehen, dass wenn wir eine Gruppe von Menschen, die in der Stadt wohnen und die eine sehr schöne breite Verteilung haben, zum Campen mitnehmen, welches ein Freund von mir in Colorado gemacht hat, dann rutscht diese Gruppe wieder zusammen. Das heißt also, die Lerchen und die Eulen werden wieder enger aneinander, weil beim Campen, der gute Mann heißt Ken Wright und ist Professor in Colorado, weil die innere Uhr beim Campen jetzt ganz viel Licht tagsüber und kein Licht mehr nachts bekommt. Und dann rutschen die alle wieder zusammen. Das heißt, zunächst einmal ist die Auswirkung der Industrialisierung die Verbreiterung der Glockenkurve, wobei die meisten inneren Uhren später werden müssen, um sich in dieser Situation unter diesen Bedingungen noch zu synchronisieren. Aber wir gleichzeitig von der industriellen oder von der sozialen Uhr hier immer noch früh funktionieren müssen. Und das heißt, 86% oder mehr der erwachsenen Bevölkerung muss an Arbeitstagen einen Wecker benutzen. Und einen Wecker zu benutzen hat ganz einfache Folgen, nämlich man hat nicht zu Ende geschlafen. Und Schlaf ist sehr wichtig.
Und auf den Effekt kommen wir gleich, denn Sie haben auch da nicht nur die Taube geprägt, sondern einen ganz anderen Begriff, Social Jetlag, da gehen wir gleich drauf ein. Nur, und das fand ich nämlich spannend in meiner Vorbereitung und ich möchte das gerne den Zuhörern und Zuhörern auch mitgeben, das haben Sie nämlich festgestellt, um das auch zu verstehen. Eine Folge davon, dass wir jetzt mehr dunkle Tage, helle Nächte haben, ist auch, dass diese durchschnittliche Mitternacht, die wir Menschen haben, also die innere durchschnittliche Mitternacht unserer inneren Uhr, dass die sich verschoben hat. Mögen Sie das mal kurz sagen? Denn ich glaube, von 12 Uhr, 1 Uhr nachts hat sich das jetzt fast auf 4 Uhr, 5 Uhr nachts oder morgens, je nachdem, wie man sieht, verschoben. Ist das korrekt?
Ja, Sie sagen gerade mit anderen Worten, was ich gerade gesagt habe, die innere Uhr musste später werden, der meisten Menschen. Und die ist später geworden, so dass sie jetzt in der Tat, je nachdem in welchen Altersgruppen und in welchen Ländern sie gucken, zwischen 3 und 4 Uhr morgens liegt die Mitte, die Schlafmitte. Das heißt also, die meisten Menschen in Deutschland würden ungefähr so um Mitternacht, wenn man sie ließe, um Mitternacht ins Bett gehen und wenn sie 8 Stunden Schlaf brauchen, dann würden sie um 8 Uhr wieder aufwachen. Und das ist natürlich in unserem Alltag nicht so wahnsinnig günstig, weil wenn man um 8 Uhr aufwacht, dann ist man um 9 Uhr fertig, um aus dem Haus zu gehen. Dann ist man, wenn man irgendwo hin muss, ungefähr um 10 Uhr bei der Arbeitsstelle oder in der Schule. Und das lässt die Gesellschaft so nicht zu.
Genau, ich wollte das nur aufbauen, um den Zuhörern und Zuhörern nochmal zu verdeutlichen. Denn wenn die durchschnittliche Mitte der Nacht bei 3 Uhr, 4 Uhr ist und wir dann morgens den Wecker stellen und wir uns oft gerädert fühlen oder nicht so richtig fit fühlen, dass es gar nicht daran liegt, dass wir vielleicht zu wenig Stunden geschlafen haben, sondern eher daran, dass wir ja noch mitten in unserer Nacht sind und trotzdem diesen Wecker gestellt haben.
Ja, das ist ja das große Problem. Wir haben auch zu wenig geschlafen. Also die meisten Menschen schlafen unter der Woche zu wenig, sodass sie, wenn sie sehr späte Chronotypen sind, schlafen sie so wenig unter der Woche, wird ihnen so viel Schlaf durch den Wecker gestohlen, dass sie die Hälfte ihrer freien Tage verpennen müssen, um das wieder aufzuholen. Das ist nicht Faulheit, sondern Biologie.
Da kommen wir gleich noch drüber mit Faulheit und wer spannend und wer langweilig und über die Moralisierung dieser Chronotypen. Aber das ist ja das, was Sie als Social Jetlag ja auch geprägt haben. Denn diesen Wecker morgens, den stellen wir ja aufgrund von sozialen Erwartungen, weil der Arbeitgeber möchte, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit am Arbeitsplatz sind, weil die Schulen, die Kindergärten zu einer bestimmten Uhrzeit aufmachen oder andere sozialen Verpflichtungen. Mögen Sie mal den Zuhörern und Zuhörern nochmal erklären, was genau Sie mit Social Jetlag meinen? Denn ich habe ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt. Viele kannten diesen Begriff gar nicht. Deswegen vielleicht mögen Sie nochmal kurz dazu etwas sagen.
Der ist ein Wort, das wir geprägt haben, mit dem Menschen was anfangen konnten. Nämlich ein Gefühl, dass sie schon die ganze Zeit hatten, dass irgendetwas nicht stimmt. Dass sie nämlich in einer anderen Zeitzone wohnen, als sie eigentlich tätig sein müssen. Und genauso kann man das auch beschreiben. Wir haben das vor vielen Jahren aufgrund von vielen Aufzeichnungen, sei es mit Aktimetrie, also mit Uhren, die die Aktivität aufzeichnen, oder noch einfacher mit Fragebögen, haben wir festgestellt, die Masse der Bevölkerung fliegt am Freitag von Europa nach New York und am Montag kommen die wieder zurück, wenn man anguckt, wann die leben. Die leben also am Wochenende in einer Zeitzone, die viel weiter westlich ist, sprich später dran ist, als die Zeitzone, in der sie eigentlich leben. Und wir leben sozusagen nach drei Uhren, nämlich der Sonnenuhr, der biologischen Uhr, die von der Sonnenuhr abhängig ist, und von der sozialen Uhr. Und die soziale Uhr, mit der treiben wir auch Humbug, weil wir stellen die Dauer um oder wir haben viel zu große Zeit, zu große Zeitzonen und so weiter. Also da stimmt auch einiges nicht, können wir noch drauf zurückkommen. Aber der Punkt ist ganz einfach, dass wir mit unserer biologischen Uhr zu spät dran sind für die soziale Uhr und daher müssen wir einen Wecker stellen, können aber nicht rechtzeitig genug abends einschlafen, um unser Schlafbedürfnis decken zu können. Und deshalb sieht es so aus, als ob wir am Freitag nach New York und am Montag wieder zurückfliegen in unserem Verhalten, weil wir nämlich am Wochenende in unsere eigentliche biologische Zeitzone fliegen, in Anführungsstrichen, wir bleiben ja am selben Ort. Und dort leben und dann am Montag wieder in der sozialen Zeitzone aufzutauchen und uns die Augen zu reiben.
Also den Schlaf am Wochenende nachzuholen, indem wir länger ausschlafen, ist sehr schädlich, das zu machen.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Nein, überhaupt nicht schädlich. Es ist schädlich, unter der Woche früh aufzustehen. Es wäre schädlich und sogar lebensverkürzend, wie große Studien gezeigt haben, wenn man am Wochenende nicht den Schlaf nachholt.
Okay, das heißt, wir müssen mehr über die unter die Woche sprechen am Wochenende, aber weiterhin das Ausschlafen, das ist völlig in Ordnung. Wir müssen uns nur angucken, dass wir unter der Woche mehr in unserer inneren Uhr sind und zu den richtigen Uhrzeiten ins Bett gehen und zu den richtigen Uhrzeiten aufstehen, die zu unserer inneren Uhr passen.
Richtig. Also es ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir den richtigen Jetlag angucken, der nach einer Reise passiert. Ist unsere innere Uhr ja noch gar nicht angekommen. Die braucht immer ungefähr einen Tag pro Zeitzone, um sich umzustellen. Das heißt, fast eine Woche nach Amerika und auch fast eine Woche oder noch länger zurück, weil es ist schwieriger, nach Osten zu reisen als nach Westen. Und ich komme gerade aus den USA und bin eine Woche jetzt hier. Und die erste Woche, da habe ich, weil man auch erschöpft ist, relativ gut in den Zeiten schlafen können, aber miserabel geschlafen, weil ich dauernd aufgewacht bin. Und erst seit ungefähr ein, zwei Tagen, und das ist ganz typisch, ich reise ja sehr viel, kann ich wieder anständig durchschlafen, weil nämlich meine innere Uhr in den Zeiten angekommen ist, in denen ich auch schlafe. Daran sehen Sie, dass wir am besten schlafen, wenn wir synchron mit den Zeitfenstern, die unsere innere Uhr für dieses Projekt Schlaf vorgibt, schlafen, dann kriegen wir den besten Schlaf. Wenn wir das nicht machen, kriegen wir zu wenig Schlaf. Und können die vielen Aufgaben, die im Schlaf gemacht werden, nicht vollziehen.
Und wie das ja mit so einem Jetlag ist, ab und zu den mal zu haben, ein, zweimal im Jahr, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn wir es natürlich jeden Tag, jede Woche mit einem Wecker aufstehen und nicht zu unserer optimalen Uhrzeit quasi, also zu unserer inneren Uhr, aufstehen, hat das fatale Folgen. Damit haben Sie sich sehr intensiv die letzten Jahrzehnte beschäftigt. Wir kommen gleich auf die Lösungen, die wir vielleicht machen können, um wieder ein bisschen mehr mit unserer inneren Uhr im Einklang zu sein. Welche Folgen kann es jetzt haben, wenn wir wirklich permanent diesen Social Jetlag haben?
Ich möchte, bevor ich das beantworte, noch darauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben, dass man also Jetlag auf der einen Seite und jetzt haben wir den chronischen Jetlag. Den haben wir vor allen Dingen deshalb, weil sich der soziale Jetlag und der Reise-Jetlag in einem Faktor ganz stark unterscheiden. Der Reise-Jetlag ist, weil die innere Uhr sehr eigenwillig ist, und länger braucht, um sich an den neuen Licht-Dunkel-Wechsel anpassen zu können. Das heißt, dazu braucht sie einige Tage und dann ist sie aber wieder angepasst. Der soziale Jetlag kann das nicht, weil der fliegt ja nicht weg. Also ich habe vorhin gesagt, es sieht so aus, als ob man nach New York und wieder zurück übers Wochenende fliegt. Aber es ist ein als ob, weil man nicht wegfliegt. Man fliegt nicht in einen neuen Licht-Dunkel-Zyklus. Und auch wenn man früher aufsteht im Sommer, kriegt man zwar ein bisschen mehr Licht am Morgen und der sollte einen auch ein bisschen früher machen. Das reicht aber nicht, um die wahre Umstellung auf eine frühere innere Uhr zu gewährleisten. Das heißt, ich werde schon so ein bisschen früher von der inneren Uhr her, aber nicht früh genug, um in meinen Schlaffenstern schlafen zu können. Und deshalb muss ich am Wochenende, nicht nur darf ich in meinen Fenstern schlafen, sondern sogar noch länger schlafen, als ich eigentlich von meiner Biologie her müsste, weil ich den vielen Schlaf verloren habe. Wenn man das jetzt chronisch macht, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, dann bekommt man alles früher, was man mit 90 bekommen würde. Sie brechen sich dadurch nicht ein Bein. Sie kriegen nicht sofort einen Herzinfarkt oder irgendwie Leberkrebs oder irgendetwas. Aber aus zwei Gründen, nämlich einmal, weil sie zu wenig Schlaf kriegen und Schlaf ist einer der größten TÜV-Angelegenheiten für unsere Physiologie, die es gibt. Das heißt, die überprüfen, was repariert werden sollte und was und reparieren es dann auch. Und wenn wir das zu wenig machen, dann sammeln wir Fehler an. Und diese Fehler führen nicht bei allen Menschen zu den gleichen gesundheitlichen Nachteilen, denn die sind wiederum eine Glockenkurve. Wir kennen das alle. Wir kommen aus Familien, in denen entweder alle dement geworden sind oder alle relativ früh an einem Herzinfarkt gestorben sind oder metabolische Stoffwechselprobleme bekommen und. Also es gibt immer so ein bisschen so Charakteristika, warum wir irgendwann aus welchem Grund auch sterben werden, denn sterben werden wir alle. Und jetzt stellen Sie sich vor, einer meiner Lieblingsgrafiken, die ich selber mal gezeichnet habe, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben in Abhängigkeit vom Alter. Und da müssen Sie sich so vorstellen, hier ist jung und da ist alt, ja. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit gering und hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und das Ganze macht so einen Ski. Also erstmal geht's ganz lange bis auf einen ganz kleinen Huppel nach der Geburt, der aber minimal groß ist im Vergleich zu diesem Riesenski, der dann so hoch geht gegenüber dem im Alter, der geht halt weiter hoch. Und irgendwann sind wir so steil, dass wir nicht mehr weiterleben können und sterben. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Und jetzt machen wir mit diesem gegen die innere Uhr leben, also unter Social Jetlag leiden, machen wir Folgendes. Wir schmeißen ein Lasso über diese Spitze und ziehen sie in unser Leben rein. Das heißt, alles, was voraussagbar ich mit 90 bekommen würde, kriege ich dann vielleicht schon mit 70. Mhm. Und deshalb ist es auch so schwierig, Menschen, dass man fühlt sich zwar mit Social Jetlag, man fühlt sich nicht gut und man trinkt auch mehr Kaffee und mehr Alkohol und raucht mehr und alles Mögliche, um das zu kompensieren. Aber letztendlich spüren wir die richtigen Folgen von dem sozialen Jetlag erst, wenn wir längst Sie haben vorhin Ruhestand angesprochen, wenn wir im Ruhestand sind, wenn wir nämlich feststellen, wir sterben früher. Und auch bei Schichtarbeitern, die ja beruflich immer in einem viel größeren sozialen Jetlag noch leben müssen als normale Menschen, ist es so, dass die sehr viele Krankheiten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit früher kriegen als andere. Also ist wie gesagt, sie kriegen nicht sofort eine Krankheit, aber sie treiben Raubbau mit ihrem Metabolismus und mit ihrer Physiologie. Und sterben daher früher.
Ich konnte in Ihren Forschungen und in Ihren Artikeln auch lesen, also um einfach jetzt mal auch was zu nennen, auch was Übergewicht angeht, Diabetes, eine leichtere Reizbarkeit, depressiver, Sie haben es mal scherzhaft gesagt, auch dümmer, also schlechter lernen sozusagen durch Social Jetlag. Und ich habe mich mal kurz gefragt, weil ich mich ja auch immer frage, warum?
Also Sie müssen es zu Ende machen. Dümmer, dicker und depressiver, habe ich gesagt. Also die 3Ds.
Ich habe es eher, genau, die 3Ds, so können wir es besser merken. Und ich habe mich gefragt, im Schlaf finden ja so mit die wichtigsten Regenerationsprozesse statt. Das hatten Sie auch schon gesagt, das Gehirn entgiftet zum Beispiel in der Tiefschlafphase und. Ist das so ein Grund, warum Menschen diese leichte Reizbarkeit und auch Tendenz zu Depressionen haben, weil eben durch diesen Wecker morgens und weil es nicht synchron ist mit unserer inneren Uhr, der Tagesablauf, dass einfach diese wichtigen Prozesse, die in der Nacht stattfinden, im Schlaf, dass die nicht stattfinden. Und das führt eben dazu, oder? Also weil diese wichtigen Prozesse nicht stattfinden können.
Trägt dazu bei. Es ist in der Natur ist nichts monokausal oder fast nichts monokausal. An je mehr Schrauben Sie drehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht. Das ist ganz einfach, wie je mehr Stücke des Flusses Sie begradigen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es flussabwärts eine Überschwemmung gibt. Es ist nichts monokausal. Also es gibt viele Gründe, warum Menschen gereizt sind. Aber eins steht fest, der Schlaf oder ein gesunder Schlaf, ein ausreichender Schlaf, wo das Gehirn wirklich reparieren kann und Service leisten kann, ist ein Garant dafür, dass man etwas weniger gereizt wird. Ein wunderbares Beispiel ist ein Kongress vor vielen, vielen Jahren, war ich dort mal, und da war ein Physiker eingeladen, der einen Vortrag darüber hielt, dass es vollkommen überbewertet sei, dass man 8 Stunden schlafen müsste, man käme auch mit 3 Stunden aus. Es gibt immer wieder so Menschen, die damit angeben, dass ihr Schlaf kürzer ist als der anderer Menschen. Ich vergleiche das immer mit der Angabe von meiner ist länger als deiner, die früher nur bei Männern funktionierte, aber mit dem Schlaf funktioniert sie bei beiden Geschlechtern, indem man sagen kann, meiner ist kürzer als deiner, und damit macht man dieselbe Angabe. Und der also einen fulminanten Vortrag hielt, dass wir nur aus sozialen dummen Gründen zu so viel schlafen und dass wir unsere Kapazitäten erhöhen konnten, indem wir weniger schlafen. Und als ich am nächsten Tag zum Frühstück kam, sah ich diesen Menschen durchdrehen, weil eine arme Bedienung die entkoffinierten und koffinierten Kaffee Labels verwechselt hatte. Der ist richtig durchgedreht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also das hätte man filmen sollen, um das gleich nach seinem Vortrag der Welt zu zeigen, weil das sind genau die Folgen, mit denen Sie rechnen können, ist, dass Ihre Zündschnur einfach so kurz ist, dass Sie sofort in die Luft gehen.
Ja, weil ich habe mich auch gefragt, ne, gerade in der aktuellen Gesellschaft, in der Situation habe ich das Gefühl, dass viele diese dünne oder kurze Zündschnur haben und dass viele sofort mal gereizt sind, wenn irgendwelche Konflikte oder Gespräche aufkommen. Dann habe ich mich halt gefragt, natürlich, wenn wir seit Jahrzehnten sozusagen gegen unsere innere Uhr arbeiten und schlafen, vielleicht ist das eine Folge, ne, zu diesem Verhalten.
Ein Grund dafür ist es auf jeden Fall, aber nicht der alleinige. Die Gesellschaft ist klar, sehr, sehr anstrengend geworden, und wir sind sehr dicht und wir sind ein Rudeltier, und wir haben mit einem viel zu großen Rudel zu kämpfen den ganzen Tag. Und das ist ein wahnsinniger Stressfaktor. Also letztendlich können Sie zusammenfassen, schlechte Nerven haben etwas mit Stress zu tun, und Schlaf ist stressabbauend, und wenn man das nicht genug machen kann, dann haben wir mehr Stress, als wir hätten, wenn wir gut schlafen würden.
Neben diesen Krankheiten, Herr Rönneberg, ist es aber auch so, dass ja sogar die Leistungsfähigkeit darunter leidet. Es gibt so spannende Studien mit Sportlerinnen und mit Schülern, dass wenn die quasi zur falschen Uhrzeit, im Vergleich, also zu ihrer inneren Uhr, dass ihre Leistungsfähigkeit da reduziert. Mögen Sie da mal kurz das nochmal ausführen?
Ich möchte von Ihnen gerne wissen, warum Sie sagen erstaunlicherweise, warum ist die Leistung etwas anderes als der Stoffwechsel?
Nee, erstaunlicherweise nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wollte das ja einfach mit Emotionen unterbinden und möchte die Zuhörer und Zuhörerinnen
mitnehmen.
Das ist
aber überhaupt nicht erstaunlich, denn die Leistungsfähigkeit, erstens gibt es die verschiedensten Leistungsfähigkeiten, ob sie nun schnell rechnen können oder schnell laufen können, ist nicht die gleiche Leistungsfähigkeit. Aber sie sind alle ein Ausdruck unserer Biologie, unserer Physiologie, unseres Gehirns, unserer Muskeln und so weiter. Und wenn die nicht genug gewartet sind oder wenn die etwas zu einer falschen Tageszeitpunkt machen sollen, dann sind sie nicht so gut wie zu anderen und sind nicht so gut, wie wenn sie gut geschlafen haben. Letztendlich ist es gar nicht erstaunlich, sondern es ist nochmal betonenswert, dass es nicht nur die Diabetes ist, die man im Alter vielleicht früher kriegt, sondern schon akut, und da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil das sind nun mal wirklich auch sehr akute, die kurze Zündschnur, aber auch die reduzierte Leistungsfähigkeit ist eine direkte Folge von dem sozialen Jetlag. Und ich war dieses Jahr schon länger in Asien, in Singapur. Die meisten asiatischen Bevölkerungen leben unglaublich stressvoll bezüglich des Schlafes. Und die Leistungsfähigkeit nimmt stark ab. Und das Spannende ist, wenn Sie dieselben Menschen, also dieselbe ethnische Hintergrund, dieselbe genetische Hintergrund vergleichen mit den Asiaten, die also von Singapur oder von irgendwelchen, von Taiwan oder von aus China oder aus den Philippinen oder sonst etwas nach Australien gehen und dort leben, dann gilt das nicht für die. Ein ganz spannender Faktor dabei ist zum Beispiel auch, dass die Kurzsichtigkeit von Asiaten nur dann typisch für Asiaten ist, wenn sie unter diesem Stress ohne Tageslicht leben. Wenn sie in den Bevölkerungen leben, die nach Australien ausgewandert sind, dann haben sie keine Kurzsichtigkeit. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man also Kinder, die zu wenig Sonnenlicht bekommen, dazu prädestiniert, eine dicke Brille tragen zu müssen. Das sind alles die Folgen, die wir uns nicht überlegen, wenn wir etwas verbessern. Und eines der wichtigsten Überlegungen, die wir machen sollten, ist zu verstehen, dass der Status quo, mit dem wir gesund leben können, seit Jahrmillionen entstanden ist und dass wir mit unserer Dummheit, die wir als Intelligenz bezeichnen, nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt machen wir alles anders und ignorieren die Biologie, ohne damit Riesenfolgen in Gang zu treten.
Okay, Herr Rönneberg, jetzt können wir, glaube ich, positiv werden. Wir können nochmal festhalten, ich glaube, wir haben hoffentlich jetzt alle verstanden, wie wichtig unsere innere Uhr ist und nicht die mit Füßen zu treten, sondern wirklich auf die innere Uhr zu achten und die auch zu schätzen. Was können wir denn jetzt in unserer Gesellschaft machen? Ich habe das so ein bisschen für mich jetzt in der Vorbereitung in zwei Teile geteilt. Also einmal, was wir als Einzelperson machen können. Und auch einmal vielleicht, was wir als Arbeitgeber machen können in der Gesellschaft. Vielleicht fangen wir erstmal bei dem Individuum an. Was würden Sie jetzt sozusagen dem Menschen empfehlen, dass wir da ein bisschen mehr im Einklang sind? Und wir sprechen gleich dann über Arbeitgeber und über andere Institutionen. Aber was kann der Einzelne tun?
Also einmal kann der Einzelne und die Gesellschaft, und ich trenne die beiden nicht. Wenn die nicht zusammenarbeiten, dann können sie dem Einzelnen viele Ratschläge geben, aber die nützen nicht viel. Beide, die Gesellschaft und die Individuen, müssen einfach campen gehen. Was ich damit meine, ist natürlich nicht, dass wir jetzt alle unser Zelt einpacken und auf der Waldwiese übernachten, sondern wir sollten uns anschauen, warum dieses Campen so gut ist für die innere Uhr, und das hat sehr viel mit Licht zu tun, allerdings auch mit Bewegung. Und das sollten wir, ohne dass wir jetzt Zelte packen, in unseren Alltag reinpacken. Das heißt, wir sollten so viel wie möglich am echten Licht sein. Und echtes Licht kommt nun mal, und jetzt schlage ich die Brücke zur Gesellschaft, kommt nicht durch vertikale Löcher, welche wir als Fenster bezeichnen, sondern echtes Licht kommt immer von oben und kommt meist auch relativ diffus von oben, weil es ist sehr selten, dass wir also direkt in der Sonne arbeiten mit einem Laptop zum Beispiel. So dumm ist keiner, sondern der geht mit dem Laptop irgendwo hin, wo die Sonneneinstrahlung nicht direkt ist. Aber da kann er trotzdem noch unter freiem Himmel arbeiten und kriegt ganz viel Licht. Was das Tageslicht auszeichnet, ist, dass es einen hohen Blauanteil hat. Wir müssen tagsüber ganz viel Licht bekommen und nachts so wenig blaues Licht wie möglich. Das heißt, wir können viel tun, indem wir mehr rausgehen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, anstatt eine halbe Stunde mit der U-Bahn zu fahren, 45 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren, tut sehr viel Gutes seinem inneren Rhythmus und damit auch seinem Schlaf. Das können Einzelne machen. Dann können Einzelne dafür kämpfen, dass eine Gesellschaft, die nämlich schizophren ist in bezüglich der Arbeitszeiten, auf der einen Seite sagt sie unter den normalen Arbeitszeiten, dass jemand faul ist, wenn er erst um 10 in die Arbeit kommt. Auf der anderen Seite verlangt sie von Menschen, dass sie Schichtarbeit machen, nämlich 24 Stunden am Tag, verteilt auf meistens drei Gruppen, abdecken. Diese Schizophrenie müssen wir auflösen, indem wir sagen, die Glockenkurve erlaubt der Chronotypen, also die meisten sind ja dann irgendwo die Tauben in der Mitte, die Chronotypenverteilung erlaubt immer noch genug Übereinstimmung, sodass man auch in einer großen Arbeitsgruppe Sachen abstimmen kann. Und dennoch müssen wir den Arbeitsanfang vollkommen auflösen. Also den müssen wir individualisieren. Ich habe allen meinen Mitarbeitern immer gesagt, und ich rate das jedem Arbeitgeber, zu sagen, wenn es euch aus privaten Gründen irgendwie möglich ist, kommt ohne den Wecker benutzt zu haben in die Arbeit. Denn ich will eure beste Zeit, das wollt ihr übrigens auch, weil dann macht die Arbeit mehr Spaß und gleichzeitig werdet ihr weniger krank, das heißt, wir alle haben was davon. Ich möchte also nicht, dass ihr mit Wecker aufsteht, sondern ihr kommt dann, wenn ihr aufgewacht seid. Das geht natürlich nur in bestimmten Rahmen, weil sobald wir Kinder haben, ich musste immer um 6 Uhr morgens aufstehen, sowohl als Kind als auch als Vater von Kindern. Aber je mehr wir die Zeiten aufweichen, desto besser ist es. Und das ganze Schulsystem muss überdacht werden aus vielen Gründen. Ja, aber vielleicht wollen Sie später darauf noch zurückkommen. Die Gesellschaft muss die Möglichkeit der verschiedenen Chronotypen ausnutzen. Das heißt, die kann darauf zurückgreifen. Wir haben mit in der schichtarbeitenden Industrie haben wir einen Versuch gemacht, indem wir die Schichtarbeiter chronotypisiert haben und dann gesagt haben, die Spättypen müssen nicht mehr in die Frühschicht gehen, sondern müssen mehr Nachtschichten machen, und die Frühtypen müssen nicht mehr in die Nachtschicht gehen, sondern mehr Frühschichten machen. Und beide haben eine Stunde pro Tag länger geschlafen. Das sind 5 Stunden die Woche. Das zeigt ganz einfach, dass wir unser System ändern müssen und die Zeiten, mit denen wir so gearbeitet haben, für hunderte von industrialisierten Jahren, oder hunderte sind es nicht, aber ungefähr 150, die müssen wir vergessen. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir Sprichwörter benutzt haben, so etwas wie der frühe Vögel fängt den Wurm oder Morgenstund hat Gold im Mund, das heißt, sie werden reich oder sonst etwas. Und mit dem Mund ist übrigens die offene Hand gemeint und nicht der Zahn, der goldene. Diese Sprichwörter, die habe ich immer furchtbar gefunden, bis ich mal verstanden habe, dass sie aus einer Zeit kommen, in der wir alle noch sehr eng beieinander waren. Und wenn in dieser Zeit jemand sehr lange geschlafen hat, dann hatte er schon ein gesundheitliches Problem, was heutzutage nicht mehr der Fall ist, weil wir nämlich unsere Umgebung so umgestellt haben, dass die inneren Uhren alle später werden mussten. Aber die Sprichworte sind immer noch auch in den Köpfen von Leuten und sagen, wenn du lange schläfst, lebst du ungesund. Und wir müssen abwägen zwischen wann unsere innere Uhr in diesen Tag-Nacht-Rhythmus einsynchronisiert ist und wie viel Schlaf wir gewillt sind zu opfern für unsere sozialen Aufgaben. Aber da kann man ganz viel machen, auch in der Schule kann man ganz viel machen.
Auf die Schule kommen wir gleich. Jetzt haben wir es so ein bisschen vermischt, nur jetzt kommt mir eine ganz brennende Frage, weil Sie haben das ja auch jetzt Jahrzehnte erforscht. Glauben Sie, dass Menschen ihren eigenen Chronotyp sozusagen auch kennen und sich dem bewusst sind, oder brauchen wir mehr? Es gibt ja jetzt mittlerweile Haartests, Bluttests, um das auch wirklich festzustellen. Macht es da mal Sinn, so eine Art Test zu machen? Oder glauben Sie, wir Menschen können das selbst ganz gut einschätzen, welcher Chronotyp wir sind und wann wir aufstehen?
Also diese Haartests und andere Tests sind sehr aufwendig und korrelieren hervorragend mit dem Fragebogen, den wir mal entwickelt haben. Der wird sogar benutzt, um zu schauen, wie gut diese Tests sind, also wie gut die Bluttests oder die Haartests sind. Die Blut- und Haartests haben sehr großen Vorteil. Wenn Sie nämlich relativ schnell eine neue Situation beurteilen wollen, das heißt, Sie ändern die Lichtbedingungen am Arbeitsplatz und nehmen den Chronotyp ganz objektiv von den Mitarbeitern, bevor Sie diese Veränderung durchführen, und schon eine Woche danach nehmen Sie diesen Bluttest wieder. Dafür ist er sehr gut. Aber um selber festzustellen, was für ein Chronotyp es ist, reicht es, wenn man einen Fragebogen ausfüllt.
Okay, den verlinken wir in den Shownotes, den habe ich nämlich auch gefunden, der wird überall immer erwähnt. Aber um das auch nochmal einmal festzuhalten, Herr Rönneberg, weil ich konnte das öfters lesen, ist es schon sinnvoll, wenn wir morgens aufstehen, das Erste, was wir machen, vielleicht auch das Zweite, wenn wir zuerst auf die Toilette gehen, aber dass wir halt dieses Tageslicht bekommen. Weil viele, ne, bleiben dann mit ihrem Handy, mit ihrem Laptop in ihrer Wohnung und gehen gar nicht raus oder gucken gar nicht raus. Das ist schon wichtig quasi in dieses, was Sie ja auch gesagt haben, über den ganzen Tag verteilt. Aber gerade morgens, wenn wir aufstehen, um uns zu aktivieren, um wieder mit ein bisschen mehr Energie in den Tag zu kommen, je früher wir da Tageslicht bekommen, desto besser ist es für unsere innere Uhr.
Ja, und zwar aus den ganz einfachen Gründen. Übrigens kriegen wir ja ganz viel zu ganz vielen Jahreszeiten kein Tageslicht, wenn wir um 6 Uhr aufstehen müssen. Aber es gibt auch Tageslichtlampen, die man eventuell...
Was halten Sie von denen?
Von denen halte ich nicht so viel, weil man mehr Kernkraftwerke braucht, um die zu betreiben und die Sonne umsonst ist und umweltfreundlich. Aber im Prinzip können auch Tageslichtlampen Ihnen dabei helfen. Aber was man verstehen muss, ist, dass die in der ersten Hälfte des Tages, vor allen Dingen kurz nach dem Aufstehen, das Licht die innere Uhr früher stellt. Während dieselbe Beleuchtungsstärke oder auch dieselbe spektrale Zusammensetzung des Lichts am Abend die innere Uhr später stellt. Man kann sich das so vorstellen, wenn die innere Uhr denkt, das ist noch nicht Sonnenaufgang, aber sie dann Licht sieht, sagt sie sich in großen Anführungszeichen nicht, oh, ich war zu spät dran, ich muss früher werden. Während wenn sie abends Licht sieht und selber denkt, die Sonne würde untergehen, würde jetzt untergehen, aber sie sieht noch Licht, dann sagt sie, oh, ich war zu früh dran gewesen, ich muss mich nach hinten stellen. Das heißt also, das Licht macht das Gegensätzliche mit der inneren Uhr, je nachdem, ob man es morgens oder abends bekommt. Aber Sie haben vollkommen recht, solange Tageslicht da ist oder wenn man Tageslichtlampen hat, die von Photovoltaik angesteuert werden, dann sollte man sich auf jeden Fall so früh wie möglich nach dem Aufstehen Licht aussetzen. Und abends Licht vermeiden übrigens. Also ich habe da vorhin noch gesagt, das mit dem Blau und dem Rot. Ja, also Rot ist nicht so stellend wie Blaulicht. Und insofern müssen wir alle sehr hellen, grellen, bläulichen Lampen aus dem Alltag entfernen. Und am besten wäre es, wir hätten Lampen, die über intelligente Elektronik wissen, wann die Sonne untergeht und dann die Blauanteile aus ihren Leuchtstoffen rausnehmen und sehr viel röteres Licht machen. Das würde auch wir gehen jetzt alle campen, verstärken.
Genau, und Sie haben ja die Unternehmen schon angesprochen, flexiblere Arbeitszeiten wäre da das Stichwort, dass die Menschen eben, wie Sie es ja gesagt haben, es ist eine Glockenkurve und jeder hat da andere Bedürfnisse und vielleicht, und das war so, was ich noch mitgenommen habe, gerade wenn man in so einem Team arbeitet, dass man Meetings vielleicht nicht an die Randzeiten setzt, also relativ früh morgens oder relativ spät abends, sondern die zumindest geballt vielleicht in der Mittagszeit, wo dann der Großteil der Menschen quasi dann auch wirklich leistungsfähig auf dem gleichen Level ist.
Die extremen Lerchen sind immer noch wach und die Eulen sind schon wach. Also die Mitte des Tages, da wir tagaktive Wesen sind, ist der ideale Zeitpunkt zum sich treffen. Und man sieht es ja auch, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn wir Schüler angucken, dann haben Spättypen einfach in der Schule keine Chance, weil sie schlechtere Noten schreiben. Aber wenn man jetzt anguckt, wann war denn die Prüfung, dann ist es eine klare Abzeichnung, dass je später die Prüfung war, desto größer war die Chancengleichheit zwischen den frühen und den späten Chronotypen.
Und ein Thema wollte ich jetzt noch aufgreifen, weil Sie das ganz am Anfang gesagt haben. Übrigens, Sie wurden auch ausgezeichnet, das nur noch mal als Glückwunsch. Es gibt den Daylight Award, den hatte ich auch noch nicht vorher gehört. Aber da sieht man mal, wie wichtig dieses Tageslicht ist. Einerseits werden Forscher und Forscherinnen ausgezeichnet, das waren Sie in diesem Jahr. Andererseits werden aber auch Architekten ausgezeichnet. Ja. Und ich glaube, vielleicht mögen Sie das noch mal kurz erzählen, denn das Ziel ist, mehr Tageslicht auch in diese Räume zu bekommen, weil wir ja wirklich tagtäglich mehr drinnen als draußen uns aufhalten. Und gibt es da tolle Vorschläge und Ideen, wie das auch machbar ist, dass wir von oben quasi mehr dieses Tageslicht bekommen, was Sie ja auch eben so ein bisschen gefordert haben? Sind die Architekten schon so weit, dass sie da in diese Richtung denken?
Also die Architekten mit Sicherheit nicht, aber ähnlich wie bei den Schulsystemen gibt es immer mehr Menschen, die darüber nachdenken. Also sowohl bei den Schulorganisatoren gibt es immer mehr Menschen, die darüber nachdenken, dass man die Schulzeiten verändern sollte. Und so gibt es auch immer mehr Architekten, die darüber nachdenken, dass man campen gehen sollte. Es ist immer ein Thema. Wir müssen campen gehen. Es ist nicht meine Aufgabe, diese technischen Sachen zu lösen, aber das Wichtigste wäre, wir bräuchten die Fenster nur, damit wir in die Weite gucken können. Aber das Licht müsste von oben kommen und das Tolle am Licht von oben tagsüber ist ja, dass wir es absahnen können auf dem Dach, ohne in Nöte zu geraten, weil die Photonen kommen runter, 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 runter und wir müssen sie nur sammeln. Mhm. Und wir müssen diese Photonen auf dem Dach sammeln und sie irgendwie in eine helle Beleuchtung in der Decke, auch wenn Sie ein Hochhaus haben, in jede Decke eine helle Beleuchtung reinbringen. Und das ist sicherlich eine hohe technische Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass das die Architektur und die Techniker, die mit dem Bau sich beschäftigen, irgendwann lösen werden. Das kann dann auch so sein, dass es durchaus nicht immer ständig das gleiche Licht ist, dass also wenn oben dunkle Wolken bekommen, dann kann man auch zusätzliches elektrisches Licht in den Räumen anschalten. Aber man ist dann auch nicht isoliert von der Natur, was auch ein ganz wichtiger Punkt wäre. Auch wieder, man ist campen, man muss sich unterstellen, wenn es regnet. Man hat einen Kontakt zur Natur. Aber das müssen wir irgendwie lösen, weil wir gegenüber der Flexibilität, die wir angesprochen haben, das ist die eine Richtung, mit der wir Verbesserungen schaffen können, müssen wir auch die Umstände dem Campen an so nah wie möglich gestalten.
Und Sie haben eben die Vorreiter auch im Schulsystem angesprochen, also dass jetzt immer mehr darüber nachgedacht wird, ob wirklich um 8 Uhr die Schule angefangen werden sollte. Es gibt so eine Schule in Baden-Württemberg, die Gleitzeit eingeführt hat. Haben Sie sich mit diesem Projekt mal
beschäftigt? Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern die ersten waren in der Aachener Region da oben. Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Ja, die haben eine Gleitzeit eingeführt. Da muss ich ganz kurz ausholen, weil wir in Deutschland ja immer noch ein Schulsystem haben, das im 19. Jahrhundert verankert ist, wo nämlich man sagt, die Mutti ist zu Hause und kocht das Essen für die Kinder. In keinem anderen Land der Welt oder in kaum anderen Ländern der Welt kommen die Kinder mittags nach Hause. Das hat riesen Nachteile. Erstens haben sie dann überhaupt keine Flexibilität, um eine Gleitzeit einzuführen, weil sie nämlich ganz kompakt innerhalb von 4 bis 6 Stunden alles das unterrichten müssen, was sie eigentlich über den Tag verteilt unterrichten sollten. Und dann überlassen sie alle extracurriculären Aktivitäten wie Sport, Musik und so weiter den Eltern. Außerdem kreieren sie eine riesen Ungerechtigkeit, weil je nachdem, ob das Kind zu akademischen Eltern nach Hause kommt oder zu Eltern, die gerade vielleicht erst nach Deutschland eingewandert sind oder gezogen sind, hat dieses Kind, das vielleicht von den eigenen Voraussetzungen genauso genial ist wie jedes andere Kind oder die Möglichkeit zur Genialität hat, hat es einfach nicht die Voraussetzungen, weil sie das Mentoring, das nachmittags stattfindet, von einer Familie zur anderen horrend unterschiedlich ist. Also aus vielen Gründen müssen wir weg von dieser Halbtagsschule zu einer Ganztagsschule, die dann natürlich Musik und Sport und alles mit reinbringt. Gleichzeitig müssen wir von dem reinen Frontalunterricht weg, schon immer, und mehr Eigeninitiative, mentoriertes eigenes Arbeiten erlauben. Und sobald sie in diese Situation kommen, also nicht mehr eine Halbtagsschule und nicht mehr reines lehrkraftzentriertes Unterrichten, dann kriegen sie unglaublich Flexibilität und können sagen, wann ihr eure Selbstunterrichtungsstunde einrichtet, das machen dann diese Schulen zum Beispiel, ist euch überlassen. Wenn ihr Frühtypen seid, könnt ihr das alles morgens um 8 abarbeiten. Wenn ihr Spättypen seid, könnt ihr das am Nachmittag auch nochmal einbauen. Und diese Möglichkeit müssen wir schaffen, denn wir müssen weg von dem 7 bis 8 Uhr in der Schule sitzen, also als Anfangszeiten, weil für die meisten Jugendlichen das eine Nullnummer ist des Lernens, aus 2 Gründen. Erstens sind sie noch vollkommen verpennt, wenn sie in der Schule sitzen und hören manchmal einen Mikroschlaf nach dem anderen, hören manchmal noch nicht mal, was der Lehrer gerade gesagt oder gefragt hat. Und zum anderen wird ihnen der wichtigste Teil des Schlafes geraubt, nämlich gerade am Ende der Nacht, wo solche Sachen konsolidiert werden, die man am Tag vorher gelernt hat. Das heißt, die kriegen also ein Double Whammy, wie man so schön sagt, in ihre Lernfähigkeiten rein, indem sie zu früh zur Schule gehen und mit dem Wecker aufstehen.
Aber die Projekte mit dieser Gleitzeit, ist das immer noch aktuell und waren es
noch aktuell,
positive Ergebnisse?
Gerade die Ergebnisse in Aachen, die wir begleitet haben, waren sehr gut. Die haben alle länger geschlafen. Und das Spannende war auch, dass die Eigeninitiative der Schüler ganz klar wurde. Die sind nämlich, je näher sie zu den Prüfungsterminen gekommen sind, desto früher sind sie freiwillig in der Schule erschienen. Es wird immer den Schülern so vieles Böses nachgesagt, wie zum Beispiel, wenn man sie später in die Schule kommen lässt, dann gehen sie auch später schlafen. Und wir haben ganz klar gezeigt, dass das wirklich eine böse Lüge ist, dass das nicht der Fall ist, sondern die schlafen länger, die gehen zur gleichen Zeit schlafen, nämlich dann, wenn sie müde sind und wenn die innere Uhr sagt, so, jetzt können wir auch schlafen. Denn es gibt einen ganz wichtigen Punkt in der Physiologie, der sagt, 2 Stunden bevor wir einschlafen können, dreht die innere Uhr den Stoffwechsel nochmal hoch. Daher steigt auch unsere Temperatur am Abend an, weil sie nämlich unterstützen will, dass wir, jetzt waren wir schon 16 Stunden oder so wach, ja, oder 14 Stunden wach und jetzt müssen wir noch 2 Stunden durchhalten und das kann man besser, indem man den Stoffwechsel jetzt noch ein bisschen nach oben schraubt. Und 2 Stunden bevor das Schlaffenster aufmacht, haben sie die geringste Chance einzuschlafen. Sie haben, das kennen viele Leute, die Spättypen sind, zu früh aufstehen mit Wecker, die kommen nach Hause um 6 und pennen sofort ein. Aber wenn sie das nicht tun und dann um 10 ins Bett gehen und jetzt einschlafen wollen, sind sie immer auch genauso erschöpft und können plötzlich nicht mehr einschlafen, weil nämlich dann diese Wake Maintenance Zone eingestellt wird. Und das ist das, die Wacherhaltungszone tritt dann in Kraft und dann haben wir keine Chance einzuschlafen. Also einem Schüler, 16- bis 18-jährigen Schüler zu sagen, geh mal lieber früher ins Bett und schlaf ein, ist müßig, aber man kann natürlich den Schülern mehrere Sachen sagen bezüglich Licht, nämlich irgendwelche Bildschirme, sei es am Handy oder Computer, sind im Schlafzimmer nicht erlaubt. Du kannst machen, was du willst, aber du darfst keine Lichtquellen haben. Wieder campen. Und gleichzeitig im Gegensatz zu den meisten Menschen, die sagen immer, wir sollten in dunklen Räumen schlafen, das sollten nur Lerchen tun, die zu früh aufwachen, wenn das Licht angeht. Echte Eulen dürfen nie in dunklen Räumen schlafen, weil sie sonst ihren eigenen Licht-Dunkelwechsel schaffen und das Gehirn nicht weiß, wann die Sonne aufgeht. Eine echte Eule kann ins Tageslicht reinschlafen.
Genau, ich bin Lerchentyp und ich muss im Dunkeln schlafen, weil sonst bin ich morgens immer sofort
hell wach. Sie sind dann um 4 Uhr wach oder im Sommer. Aber eine Eule ist das nicht. Und deshalb sage ich immer Eltern, die mich fragen, soll ich meine Teenager am Wochenende ausschlafen lassen? Ja, unbedingt, aber nur unter einer Voraussetzung, sie dürfen ihre Fenster nicht zumachen oder keine Vorhänge zuziehen. Weil wenn sie nämlich da nicht reinschlafen können, dann sind sie nur quasi Eulen, die also aus dem Gruppendruck der meisten Eulen spät sind und sie müssen das und die können das dann selber entscheiden. Sie können sagen, du bist eine Lerche, aber du hast natürlich die Möglichkeit, abends auf eine Party zu gehen, weil das ist ja auch wichtig, dass man sozial ist und nicht immer um 9 Uhr im Bett oder so. Aber man muss das dann kennen und man muss merken, dass man morgens als Lerche nicht ins Licht reinschlafen darf.
Aber eine Frage muss ich jetzt noch stellen, Herr Rönneberg, zu den Eltern. Viele haben ja kleine Kinder, Babys, Kleinkinder, die natürlich jetzt nicht irgendwann schlafen können, wann sie gerne möchten und aufstehen, wann sie gerne möchten, Stichwort innere Uhr, sondern ja natürlich durch das Babygeschrei und durch andere wach werden. Gibt es da Empfehlungen oder heißt es einfach, das ist eben diese 1-2 Jahre Zeit, da müssen sie durch oder gibt es da noch irgendwelche?
Ja, da kann man Empfehlungen machen. Also erstmal ist es richtig, da müssen sie durch.
Da müssen sie durch, ne?
Da müssen sie durch. Aber es gibt philosophisch gesehen, aber auch biologisch gesehen gute Gründe, dass man nicht den Partner wählen sollte, der genauso ist wie man selber. Erstens, weil das die Toleranz fördert, die im Laufe der Ehe sehr wichtig ist. Die wird immer wichtiger, je länger man zusammen ist. Und wenn man gleich von Anfang an sagt, du bist ganz anders als ich, ach, wie schön, dass wir alles gemeinsam haben, ist immer so eine verliebte Aussage, die aber eigentlich sehr unpraktisch ist. Gerade in der frühen Phase von Babys ist es fantastisch, wenn der eine extreme Lerche und der andere eine extreme Eule ist. Weil dann können sie nämlich Schichtarbeit machen. Das heißt, also bis auf das Stillen, was der Mann nicht machen kann, kann der, je nachdem, ob er die Lerche oder die Eule ist, und statistisch gesehen ist er eher die Eule als Mann gegenüber den Frauen, die sind nämlich meistens später dran, aber das ist nur Statistik, dafür gibt es natürlich viele Ausnahmen. Man kann dann sagen, ich übernehme bis 3-4 Uhr morgens das Bespaßen des Kindes, außer wenn es gestillt werden muss. Dann kann ich es bringen und dann kannst du es stillen und kannst weiterschlafen. Und ich penne dann in den Morgen rein, während du, der von alleine aufwacht, mit dem Kind dann machen kann, was man alles zu tun hat, inklusive spazieren gehen. Diese Aufteilung kann einen retten. In dieser sehr, sehr schwierigen Zeit, in der man eigentlich 24 Stunden am Tag Schichtarbeit machen muss.
Super. Herr Rönneberg, wir sind so langsam am Ende angekommen und vielleicht ist es jetzt somit eine übergeordnete Frage und ich bin gespannt, wie Sie antworten. Denn wenn ich mit so vielen Experten und Expertinnen sprechen darf und ich meine, Sie haben das jetzt wirklich die letzten Jahrzehnte ja sehr intensiv geforscht. Also die Ergebnisse sind ja alle da. Die Studien gibt es, die Ergebnisse gibt es. Es gibt gute, haben Sie auch gerade nochmal mit der Schule erwähnt, gute Best-Practice-Beispiele, die alle ja zeigen, dass wir lieber nach unserer inneren Uhr leben sollten, anstatt nach dem Outlook-Kalender. Und ich frage mich immer, wieso verändern wir das nicht? Also woran liegt es, dass trotz dieser ganzen Ergebnisse, die es ja gibt und die ja wirklich auch bescheinigen, der Gesellschaft würde es besser gehen, den Menschen würde es besser gehen, woran liegt es, dass wir einfach nicht das auf der Arbeit, in der Schule, Kindergarten und, wieso ändern wir das nicht? Wer profitiert davon? Also warum können wir es nicht ändern?
Es sind auch wieder mehrere Gründe. Einer der Gründe ist natürlich, dass wir, und ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und auch gut zu finden, Systeme richten einen großen Selektionsdruck gegenüber Ideen. Und das ist auch gut so. Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn irgendein Forscher oder auch nur sonst jemand käme und sagt, wir müssen das alles anders machen und die Gesellschaft würde sofort reagieren und alles anders machen, aber dann nach ein paar Jahren feststellen, das ist eigentlich nicht gut gewesen. Deshalb ist dieser Selektionsdruck eigentlich sehr gut. Das heißt, Sie haben eine sehr schwere Kugel, die halt nicht leicht aus der Bahn zu bringen ist. Und das ist unser System. Und Sie müssen ständig an dieser Kugel arbeiten, damit die in eine andere Richtung einschlägt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass wir zu wenig über unsere Biologie wissen und dass wir zu sehr an uns selber kleben. Das sehen Sie zum Beispiel an diesem unglaublichen Konstrukt der Zeitumstellungen, beziehungsweise der Uhrenumstellung, weil es sind ja gar keine Zeitumstellungen. wo man sogar diskutiert, ob man nicht ganzjährig die sogenannte Sommerzeit einführt, was übrigens schon mindestens 8-mal gemacht worden ist und immer schiefgegangen ist und immer wieder abgeschafft worden ist. Und trotzdem gibt es immer wieder die Leute, die dafür plädieren, dass wir solche Dinge machen. Ich nenne es einfach nur Dummheit, aber das bin ich und ich kann das, weil ich so alt bin und die Leute können mir auf den Buckel klopfen und mich schlagen, aber es ist reine Dummheit. Es ist immer wieder erstaunlich, wie dumm die Menschen in ihren Entscheidungen sind.
Aber haben Sie noch Hoffnung? Sind Sie noch zuversichtlich?
Ich bin sehr zuversichtlich, weil langfristig gesehen werden alle Dinge, die von Vorteil sind, sich auch durchsetzen. Das braucht seine Zeit. Also denken Sie mal, wie lange es in der Medizin gebraucht hat, bis sich alle Menschen, die medizinisch tätig waren, die Hände gewaschen haben. Von einem bestimmten Zeitpunkt ab war das Wissen da. Und trotzdem hat es ganz lange gebraucht und es waren immer klare Erfolge, wie meine Patienten überleben mit einer viel größeren Statistik als die Patienten anderer Kliniken oder anderer Stationen. Es wird sich zeigen, dass es besser möglich ist. Und dann wird es auch weitergehen. Also wir haben bisher in allen Dingen, die für die Gesundheit des Menschen förderlich sind, Erfolge geschaffen. Denken Sie ans Rauchen. Wie viele Leute rauchen heutzutage noch? Es hat ganz lange gebraucht, bis wir aufgehört haben, als Gesellschaft Raucher zu fördern geradezu. Denken Sie an die Sicherheitsgurte. Wir haben heutzutage, was für Deutschland ja auch schon fantastisch ist, Überlegungen, ob wir nicht 130 auf Autobahnen einführen sollen, wie in allen anderen Ländern. Da gibt es immer noch die Autoindustrie, die sagt, wir können keine deutschen Autos verkaufen, wenn wir genauso langsam fahren wie anderen. Das ist eine Werbekampagne für uns. Aber langfristig gesehen werden wir an den 130 oder sogar noch weniger nicht rumkommen. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das irgendwann kommen wird. Wann es kommen wird, das kann ich nicht voraussagen.
Herr Rönneberg, unsere abschließende Frage ist, aber die Antwort kenne ich jetzt, glaube ich, schon, denn unsere abschließende Frage ist immer, unser Motto der Detox-Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern es anders machen. Und eigentlich ist immer die abschließende Frage, was Sie sich wünschen, was wir zukünftig anders machen sollten. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, wir müssen mehr campen gehen, oder?
Ja, das ist das, was ich wirklich gesagt hätte, wir müssen campen gehen. Nicht mehr, ja. Sondern wir müssen campen gehen.
Wir müssen campen gehen, genau. Sehr schön. Herr Rönneberg, wer mehr über Sie erfahren möchte, Sie haben über 200 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, zwei Bücher, die sind auch noch käuflich erwerblich. Wie wir ticken und das Recht auf Schlaf, das sind die zwei Bücher, die man käuflich erwerben kann. Sie haben es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, Sie haben auch eine Unternehmensberatung. Also Sie beraten aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatmenschen, um ein bisschen mehr im Einklang der inneren Uhr zu leben. Consulting, so heißt das. Wir werden es auch natürlich entsprechend verlinken, auch mit dem richtigen Link. Und ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihre Zeit, für die spannende Forschung, die Sie in den letzten Jahrzehnten getätigt haben, immer noch machen anscheinend. Von daher vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit.